Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wer glaubt, Schriftsteller und Schriftstellerinnen würden vielleicht bis zur Mittagsstunde beim Milchkaffee sitzen und auf Inspiration warten, dann langsam Notizen für den nächsten Roman machen, der wird heute sicher überrascht werden. Die Autorin des Bestseller-Romans Unter Leuten, Julie C. ist mein Gast. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Wie sieht ein normaler Tagesablauf bis zur Mittagsstunde bei Ihnen aus?
Na, ich stehe, seit ich Kinder habe, wirklich sehr früh auf, manchmal schon um 5, weil ich immer versuche, schon ein bisschen zu schreiben, bevor alle anderen wach sind. Und wenn ich dann so 1-2 Stunden gemacht habe, dann gehe ich raus und schiebe die Mistkarre über meine Pferdepaddocks und sammle Pferdeäpfel ein und füttere und bin ja bestimmt 2-3 Stunden damit beschäftigt, meinen Tierhaushalt zu pflegen.
Dieser Stundenplan um 5 Uhr morgens anfangen, ist das einer, der sich eben daraus ergibt, weil Sie eben Pferdehalterin sind und schreiben und Pferde da einen Hut bringen wollen, oder sind Sie sowieso so diszipliniert, dass Sie quasi mit der Morgensonne?
Na, früher war das, also bei mir ist einfach so, ich brauche halt zum Schreiben wirklich so eine Form von Ruhe, die nicht nur eine akustische ist, sondern die Welt muss so mal stillhalten. Und das geht halt entweder spät abends oder sehr früh am Morgen. Und früher, bevor die Kinder da waren, habe ich immer bis spät in die Nacht geschrieben und dann sehr, sehr lang geschlafen. Und das ist eben jetzt nicht mehr möglich. Aber das liegt nicht an den Pferden, weil die Pferde haben den Vorteil, denen ist das völlig egal, wann ich ihnen den Stall sauber mache und wann ich sie füttere. Hauptsache, es ist jeden Tag dieselbe Zeit. Ja, aber die haben eigentlich nicht so einen festen Biorhythmus. Aber die Kinder natürlich. Und wenn die halt um 6:30 aufstehen, ich will vorher eine gute Stunde gearbeitet haben, muss ich eben noch früher raus.
Ja, die Disziplin der Julie C. Ein Thema hier bei uns im Gespräch. Es geht aber auch noch um Pferde, ums Schreiben, über Stadt und Land und Identität möchte ich auch noch sprechen. Julie C.'s Bestseller Unter Leuten, den habe ich ja schon erwähnt. Das war 2016, als der so durch die Decke ging. Seitdem ist von ihr noch erschienen der Zukunftsthriller Leere Herzen und Ende 2018 der Roman Neujahr. Und jetzt halten wir eben in Händen seit einigen Wochen ihre Gebrauchsanweisung für Pferde. Das ist ein Buch über Kommunikation, würde ich mal sagen, über Kommunikation und Beziehung. Und zwar eben nicht nur zwischen Pferd und Mensch, sondern auch, ja, eigentlich auch zwischen Menschen. Wen hatten Sie als Leser vor Augen, Frau C.?
Mich selber vielleicht so ein bisschen einerseits. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken über eine mögliche Zielgruppe gemacht. Das mache ich aber beim Schreiben sowieso nicht, weil mich das eher hemmt. Also was ich nicht schreiben wollte, ist ein Fachbuch für Fachleute sozusagen.
Passionierte Reiterinnen.
Genau, also es ist jetzt kein Buch, wo jemand, der sozusagen schon sehr viel über Pferde weiß, dann noch mehr erfährt, sondern es ist ja mehr ein Erfahrungsbericht, man könnte fast schon sagen, auch eine Autobiografie, also eine extrem subjektive Erzählung darüber, wie mein Leben mit den Pferden verlaufen ist. Und da ich eben schon als Kind diesen Kontakt angefangen habe zu knüpfen, zieht sich das bei mir eben einfach auch komplett durch. Also die Pferde bestimmen eigentlich meine gesamte persönliche Entwicklung. Also
Sie würden so weit gehen und sagen, Sie bestimmen meine persönliche Entwicklung?
Ja, schon. Also das ist schon wirklich, wie soll ich es beschreiben? Also es ist halt viel mehr als ein Hobby. Ja. Für mich war das wirklich als Jugendliche und als Kind die größte Sehnsucht meines Lebens. Also ich hatte keinen Antrieb in mir, der so stark war wie der Wunsch zu reiten und meine Zeit mit Pferden zu verbringen. Es geht ja recht vielen, gerade Mädchen auch so in diesem Alter. Da war ich jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme. Mhm. Bei mir ist das aber irgendwie so geblieben.
Aber Sie mussten ganz schön dafür kämpfen, das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Genau. Die Eltern haben da jetzt nicht irgendwie freigiebig. Nee. Sie sind 74 in der Nähe von Bonn oder in Bonn geboren.
Ja, in der Stadt mehr oder weniger,
ja. Ah ja, also mussten dann auch immer aufs Land fahren. Und das haben nicht Ihre Eltern für Sie organisiert, wenn ich das richtig verstehe, sondern schon Sie ein bisschen.
Ja, also ganz am Anfang, als ich noch sehr klein war und einmal die Woche dann zum Voltigieren oder in die Reitstunde musste, hat meine Mutter mich noch gefahren, weil das gar nicht anders ging. Aber halt nur einmal die Woche, das war überhaupt nicht das, was ich irgendwie, das hat mein Bedürfnis nicht ansatzweise gedeckt. Also sobald ich alt genug war, um alleine mit dem Fahrrad oder mit dem Bus halt zu reisen sozusagen, habe ich es dann selber gemacht, dass ich in die Ställe gefahren bin.
Und was war das, was Sie da so mit Haut und Haaren hingetrieben hat? Ich meine, vor allem, da es ja auch geblieben ist.
Das ist im Grunde ja so die Hauptfrage, die dem Buch eigentlich vorangestellt wird. Warum ist diese Beziehung zwischen Pferd und Mensch so besonders? Warum gibt es so viele Leute? Es sind ja wirklich Millionen von Menschen in Deutschland.
Vor allem aber Frauen, oder? Ist das nicht mehr so?
Es sind über 70% Frauen zurzeit, die reiten oder Pferde haben, soweit man das halt statistisch erfassen kann. Dazu muss man aber sagen, dass das in der längsten Zeit der gemeinsamen Kulturgeschichte genau umgekehrt war. Also eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Pferd ein Sportpartner geworden und eher auch für Frauen interessant. Davor war das Pferd wirklich Männersache. Also das war ein Kriegsgerät, das war ein Statussymbol, auch ein Männlichkeitssymbol, ein Herrschaftssymbol. Das hatte mit der Frau überhaupt nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Die durften halt im Damensattel ein bisschen schick spazieren reiten, aber das war's. Und jetzt haben die Frauen das sozusagen für sich annektiert. Deswegen ich auch glaube, dass wir da sozusagen gesellschaftlich wie so eine kleine Metapher auf den Geschlechter, vielleicht nicht Kampf, aber auf den Emanzipationsprozess haben. Und ja, jeden, den man fragt, warum bist du eigentlich so fanatisch, der wird erstmal, glaube ich, so ein bisschen den Kopf wiegen und überlegen und sagen, ja, ehrlich gesagt, so genau weiß ich es auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass das, was uns so fasziniert, zurzeit eben vor allem die Frauen, ist, dass im Umgang mit dem Pferd wirklich Kommunikation möglich ist. Das ist ja mit einem Hund auch so, wenn man mit dem zusammenlebt, ganz ohne Zweifel. Aber das Pferd ist halt ein Wildtier nach wie vor. Das steht halt draußen, das schläft auch draußen, das ist in der Lage, sich alleine zu ernähren. Das braucht uns Menschen überhaupt nicht. Und trotzdem.
Ja, und will uns Menschen doch eigentlich auch gar nicht, oder? Das ist ja eigentlich ein Flucht.
Ja, genau. Also es ist
erstmal ein Fluchtreflex,
eigentlich ein Fluchttier. Es ist wirklich eine andere Spezies. Die sind Beutetier. Ich meine, wir können die auch essen, tun wir ja auch zum Teil. Also die lecker Pferdewurst und Frikadelle. Die sind aber trotzdem bereit, diese Beziehung mit uns einzugehen und nicht nur gezwungenermaßen, wie man vielleicht denken könnte, sondern die kommen. Pferde sind unglaublich kommunikativ und offen. Die kommen auf Menschen zu, auch auf andere Spezies. Die meisten Pferde interessieren sich auch für Hunde und für Katzen und bieten eigentlich immer erstmal an, guck mal, hier bin ich, wer bist du, haben wir was miteinander. Also das ist so dieses Angebot. Und dass man daraus tatsächlich was machen kann und was das verlangt und was auch die Schwierigkeiten sind, was das Scheitern ist, wann man da auch selber an seine Grenzen gerät, das ist halt so ein unheimlich faszinierender Prozess, der einen nicht mehr loslässt.
Und Sie sind da sehr offen, also auch mit dem Scheitern oder mit dem Fast-Scheitern. Also Sie haben, erstens haben Sie ja gar kein Pferd bekommen, wie Sie sich das gewünscht haben.
Sehr lange nicht.
Ne, das haben Sie, Sie haben da ein Pflegepferd gehabt, schon als 15-Jährige und sind da aber fast gescheitert. Also diese, mit dieser Aufgabe.
Nicht nur fast eigentlich,
Und auch später und diese Krisen, ja, nicht, dass das Pferd sie nur runtergeworfen hätte.
Hat's
das
auch, ist ja, ne? Ja, klar. Nee, aber ich habe eigentlich versagt vor dem Anspruch, weil der Besitzer dieses Pflegepferdes wollte eigentlich, dass ich das Pferd ausbilde. Und das hat meine damaligen Fähigkeiten überstiegen. Ich habe mir zwar redlich Mühe gegeben, aber ich konnte ihn nicht zufriedenstellen. Und der hat mich dann halt auch irgendwann wieder gefeuert.
Hätten Sie sich selber zufriedenstellen können? Ich meine, Sie glaubten ja, Sie können das.
Ja, also ich hatte zwar, als ich sozusagen aus dem Reitschulbetrieb rauskam und dann zum ersten Mal ein Nicht-Schulpferd reiten durfte, eben dieses Pflegepferd, den Schock meines Lebens erlitten, weil mir dann klar war, dass ich all das, worum es jetzt im Buch eigentlich auch geht, nämlich Kommunikation, Umgang, eine Beziehung aufbauen, gemeinsam mit dem Pferd was erarbeiten, davon hatte ich keine Ahnung. Die Schulpferde waren ja wie so Zirkuspferde gewesen, die sind einfach nur im Kreis gelaufen. Es ging darum, da drauf zu sitzen, die Balance zu halten, vielleicht zu schaffen, mal die Gangart zu wechseln. Aber das hatte nichts zu tun mit Harmonie und gemeinsamem Sport. Also gutes Reiten ist eigentlich wie Tanzen. Ja. Das sind zwei Partner, die sich aufeinander wirklich einstellen müssen oder sollten. Und ja, das war mir ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich saß dann halt auf einmal auf so einem jungen Pferd und ich wusste überhaupt nicht, ich habe einfach festgestellt, ich kann gar nicht reiten. Nach, ich weiß nicht, 8 Jahren Schulbetrieb oder so.
Ja. Das ist natürlich eine Riesenenttäuschung.
Ja, das ist beim Reiten auch ziemlich normal. Also ich glaube, jeder Pferdemensch kennt es, dass man, was Frustrationstoleranz anbelangt, immer wieder maximal an seine Grenzen geführt wird. Also ich glaube, nur der Umgang mit Kindern ist ähnlich herausfordernd, was das eigene Ego betrifft.
Und da sehe ich, erinnere ich mich an einen Satz, das Ego zum Schweigen bringen.
Ja.
Ist die Voraussetzung dafür, dass die Kommunikation klappt? Was meinen Sie damit?
Das habe ich auch halt wirklich erst in den letzten Jahren dann gelernt, als ich angefangen habe, mich auch wirklich fortzubilden. Also man hat halt mit dem Pferd, und es ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie mit Kindern, einen Kommunikationspartner vor sich, der nicht strategisch denkt. Also der einfach nur reagiert auf eine Situation, auch auf das, was man selber macht und der wirklich im Augenblick lebt, in dem Moment. Während wir erwachsene Menschen halt ständig unseren Gegenübern Motive unterstellen und uns dauernd fragen, warum macht er das jetzt? Was denkt er sich? Was mache ich als nächstes? Mache ich das gut? Ist das jetzt so? Und dann guckt vielleicht noch jemand zu, dann wird es ganz schlimm. Ja, dann ist man im Stall und versucht was mit dem Pferd. Da stehen 5 Leute und gucken zu. Dann rebelliert das Ego ja erst recht. Und das ist mit Pferden halt ganz besonders krass, dass man ständig diese Stimme im Kopf hat, diese Angst zu versagen, dieses Scheitern. Man kriegt die ganze Zeit Feedback von dem Pferd. Wenn man aufgeregt ist, wenn man Angst hat.
Dann macht es nämlich nicht mit.
Dann macht es nicht mit. Das heißt, jedes Gefühl, was ich habe, was Schwäche in Anführungszeichen ist, also eine Angst oder eine Unsicherheit, wird vom Pferd gespiegelt.
Aber auch gespielte Stärke wahrscheinlich.
Die durchschauen das, weil die anders reagieren. Die denken ja nicht über uns nach. Ein Pferd interessiert sich nur für die Frage, erstens bist du ein Jäger. Wenn du das bist, ist das Pferd sowieso weg. Also wenn ich auf das Pferd zukomme mit einer aggressiven Grundhaltung, reagiert das Pferd natürlich mit Angst. Wenn ich das schon mal schaffe, sozusagen in einem neutralen Zustand zu sein, dann fragt sich das Pferd als nächstes, weil das ist sein einziges Überlebensinteresse, kann dieses Wesen mir Sicherheit bieten? Ist es sozusagen ein Führungstier, ein Leittier innerhalb meiner Herde, was meine Sicherheit garantiert? Und deswegen quittieren die jede Form von Unsicherheit, Zweifeln oder Zögern sofort mit so, also wieder in Anführungszeichen, Widersetzlichkeit. Also die verweigern sich, weil die dann sagen, okay, du bist nicht mein Leittier, du hast ja selber Angst.
Pferde sind Vollprofis für friedliches Zusammenleben, habe ich gelesen. Also können wir was von Pferden lernen?
Das finde ich absolut, weil nämlich auch im Umgang von Mensch zu Mensch solche Sachen ja eine Rolle spielen. Also man wird ja oft in seinen Beziehungen durch Dinge gestört, die man sich selber quasi einbildet. Also man selber hat sich eine Theorie darüber gemacht, was denken die von mir, warum ist der immer so, warum kriege ich das nicht hin? Oder man denkt sich, ich bin eh der Beste, warum erkennen das die anderen nicht? Also man hat eine Geschichte über sich und die anderen. Und diese Geschichte, die man sich dauernd selber erzählt, hindert einen eigentlich daran, wirklich offen für das zu sein, was kommt. Diese Fähigkeit, also wirklich durchlässig zu werden, seinen eigenen Kopf bla bla mal kurz runter zu regeln und einfach nur zu gucken, was kommt denn auf mich zu, ohne schon irgendein Urteil im Kopf zu haben. Das ist auch für zwischenmenschliche Beziehungen ungeheuer heilsam, gerade wenn man mit jemandem zu tun hat, der anders ist als man selber.
Da war ich mittendrin in so einer momentanen Gesellschaftsdebatte. Juli C.'s Bücher werden in 35 Sprachen übersetzt, verkaufen sich als Bestseller und sie selbst ist vielfach ausgezeichnet worden. Und trotzdem, Frau C., fragen Sie sich, und da weiß ich nicht, ob das ernsthaft ist oder nicht, ob Sie Schriftstellerin oder Pferdetante sind.
Doch, das ist ernst. Also eigentlich habe ich mich immer gefragt, ob ich eigentlich Schriftstellerin bin oder was das überhaupt heißen soll, Schriftsteller zu sein.
Ja, was heißt denn das, wenn man, ich meine, in 35 Sprachen übersetzt wird, wenn man Preise kriegt, wenn man Bestsellerautorin ist?
Schon, also natürlich, soweit, das checke ich auch. Also so blöd bin ich auch nicht. Aber das Ding ist, als Menschen unserer Gesellschaft, wir bestimmen uns ja schon über unsere Berufe sehr stark. Ja? Also wenn man jemanden kennenlernt, ist das ja eigentlich fast die erste Frage. Was machst du? Und damit ist ja nicht gemeint, was machst du jetzt gerade, sondern gemeint ist, was ist dein Beruf? Also da stellen wir uns dann was drunter vor. Wenn jemand Lehrerin ist, haben wir das Gefühl, jetzt können wir das einschätzen. Und damit verbunden ist ja auch eine bestimmte Erwartung an, sage ich jetzt mal einfach, einen Tagesablauf, wofür kriege ich mein Geld und was ist eigentlich meine gesellschaftliche Rolle und so. Und das ist, glaube ich, wirklich auch nicht so ganz unwichtig für uns, dass wir uns so verorten können. Und bei der Schriftstellerei ist halt das Ding, dass das in der Außenperspektive vielleicht ein Beruf ist, fast wie jeder andere. Ja, man schreibt ja irgendwie Bücher und weiß nicht, geht auf Lesereise. Von der Innenperspektive ist der ganz große Unterschied aber, dass es sehr, sehr verschieden ist, wie viel Zeit man dafür tatsächlich braucht. Und ich brauche halt zum Schreiben nicht sehr viel Zeit.
Und Sie brauchen nicht sehr viel Zeit?
Sehr wenig Zeit. Mhm. Ich schreibe halt sehr wenig zeitlich gesehen. Also ich sitze nicht am Tag 8 Stunden, sondern ich sitze im Schnitt, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber ich würde mal sagen, im Schnitt, also wenn man wirklich einen Durchschnitt bildet, vielleicht 1/2 Stunde am Tag.
Eine halbe Stunde?
Im Durchschnitt. Also wenn wir halt Phasen mit einrechnen, wo ich ja wochenlang auch gar nicht schreibe. Mhm. Und dann schreibe ich halt mal wieder 1 bis 2 Stunden am Tag. Also mehr als 2 Stunden am Tag kann ich nicht.
So, und dann kommt 2016, 2017, 2018 ein Buch zustande und 2019 schon wieder?
Ist ja nur die Frage, wie viele Seiten man in einer Stunde schafft. Und das ist halt wirklich, glaube ich, nichts, wofür man sich entscheidet, sondern das ist einfach so. Es gibt halt Leute, mein Mann ist ja auch Autor, der ist diametral anders als ich. Der kann wochenlang an einer Buchseite sitzen und das überarbeiten und darüber nachdenken und am Ende löscht er sie vielleicht sogar, ja. Und das kann ich halt nicht. Also da drehe ich durch. Also ich habe eine ganz andere Form von Schreiben. Bei mir stellt sich irgendwie sozusagen das Bewusstsein aus und es rauscht was durch mich durch, wo ich nur die Finger bewege. Und zwar ziemlich schnell.
Aber da muss da vorher ja ganz viel passiert sein. Und so sagen Sie, glaube ich, auch Themen müssen ganz lange in Ihnen
aber ohne dass ich da jetzt sitze mit einem Stift in der Hand und mir Notizen mache, sondern das ist Leben. Also bei mir verwandelt sich halt Nachdenken über die Welt, Erfahrungen, die ich mache, Beziehungen, die ich habe, Unglück, was mir widerfährt, Glück, was ich erlebe, das verwandelt sich früher oder später in Literatur. Aber ohne dass ich da wie an so einer Maschine stehe und irgendwelche Arbeitsbewegungen ausführe.
Und das schon, Sie haben ganz früh angefangen zu schreiben.
Genau.
Also mit dem Reiten früh angefangen, mit dem Schreiben auch.
Genau, zeitgleich im Grunde, kann man sagen, so mit 7 ungefähr. Und das war schon bei mir immer so, für mich war Schreiben immer eine höchstpersönliche, intime Freizeitbeschäftigung, sozusagen nah am Tagebuch, nur eben dann fiktionalisiert. Und ich habe das halt gemacht, weil mir das Spaß gemacht hat und so, oder weil ich es gebraucht habe vielleicht auch. Und so ist es halt bis heute. Und das ist meine Arbeit, ja, in Anführungszeichen. Das ist in Wahrheit überhaupt keine Arbeit. Und ich habe halt schon ganz lange Schwierigkeiten damit gehabt, weil ich hatte ein anderes Bild von mir selbst. Ich habe halt Jura studiert, ich habe beide Examina gemacht.
Haben Sie Jura studiert, weil Sie Sicherheit haben wollen oder weil Sie einen vernünftigen Beruf haben wollen?
Ach so. Irgendeinen Beruf. Also ich habe nie gedacht, dass ich mit Schreiben Geld verdienen könnte. Aber das war damals auch noch nicht so. Also als ich 20 war, gab es keine jungen Autoren, die vom Schreiben gelebt haben. Also ich bin da wirklich auch in einer neue Marktsituation dann reingekommen. Ja. Als mein erster Roman erschien, war gerade irgendwie Fräulein Wunder und Popliteratur und auf einmal wurden die jungen Leute auch gehypt und verkauft und man ging auf Lesungen, da hat man Geld für gekriegt. Auf einmal habe ich davon leben können, aber das war nicht so gedacht gewesen, also es war nicht mein Plan. Ne?
Das haben Sie ja dann letztlich parallel gemacht. Ne?
Ja,
Adam Engel ist ja während Ihres Studiums eigentlich entstanden.
Oder? Ja, vor allem die Bücher danach auch. Also ich habe halt wirklich dann gesagt, ich mach jetzt hier nicht so dieses Rauschhafte, so nach dem Motto, oh krass, mein erster Roman hat Erfolg, jetzt schmeiße ich alles weg, jetzt werde ich hier Vollblutautor, sondern ich habe halt versucht, mir selber zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt echt Schwein gehabt, aber das heißt gar nichts. Ich habe damit angefangen, weil irgendwann mein Freundeskreis zu mir gesagt hat, pass mal auf, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass das Einzige, was dich wirklich interessiert, Literatur ist, warum bist du denn jetzt so scharf auf diesen Jura Kram, das willst du doch gar nicht, du willst doch schreiben. Und das war so eine Zeit, in der alle, ist ja bis heute auch so, immer so diese Selbstverwirklichungsgedanken hatten. Hunderttausende von jungen Schreibenden haben von dem geträumt, was mir zugestoßen ist. Und ich hatte totale Bandagen, weil ich dieses Veröffentlichen sehr peinlich fand. Also selbstgeschriebenes an andere Leute weiterzugeben, das ist mir bis heute unangenehm im Ansatz. Ich habe mich da immer noch nicht von befreit. Und dann auch noch sozusagen der Anspruch, damit sollst du jetzt Geld verdienen. Das heißt, du musst gut sein. Ja? Du musst nicht nur darauf klarkommen, sondern du musst jetzt noch ein Buch verkaufen und noch mehr. Du musst vielleicht eine Familie ernähren. Dann schreibst du auf einmal ja für einen Markt. Und also dann verändert sich das ja alles. Und das wollte ich halt nicht.
Also der Druck steigt letztlich dann oder könnte auch oder steigt nur der.
Also für mich hätte das alles verändert, weil ich brauche diese Freiheit, mich hinsetzen zu können und zu sagen, ach weißt du was, jetzt habe ich zwar hier 400 Seiten vollgeschrieben, aber ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße es weg. So, ich meine, das ist wirklich künstlerische Freiheit. Wenn man weiß, dieses Buch muss erscheinen, weil ich habe kein Geld, dann habe ich diese Freiheit nicht mehr. Und darauf kam es mir immer an, sagen zu können, ich habe auch das Recht und die Möglichkeit, etwas nicht hinzukriegen.
Seit mehr als 10 Jahren lebt Julie C. in Brandenburg auf dem Land. Und ich glaube, Sie haben eben gerade über Identität gesprochen, überhaupt gesagt, dass wir mit unseren Identitäten immer so uns eigentlich selber beengen. Wenn ich jetzt da mal so ein bisschen an Landleben denke, an Brandenburg denke, dann habe ich so direkt die Assoziation, ja, ist da nicht auf dem Land und vor allem in Brandenburg, werden da die Identitätsgrenzen nicht ganz besonders eng gesteckt? Oder wie erleben Sie das heute?
Genau, andersrum. Also für mich war das eine totale Befreiung, aufs Land zu ziehen, unter anderem deswegen, weil die Frage, wer ich bin und was ich mache, keinen interessiert.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt doch die Schriftstellerin aufs
Land. Nein, überhaupt nicht. Nein, das hat ganz lange gedauert, bis die Leute überhaupt in meinem Dorf verstanden haben, was ich beruflich mache. Die haben mich halt natürlich auch gefragt und ich gesagt, ich bin Schriftstellerin. Hä? Ich schreibe Bücher. Ja, wie, kriegst du Geld für? Ja, okay, ich schreibe halt auch Essays und so. Also damals habe ich von den Büchern auch noch nicht leben können. Da habe ich mein Geld auch mit Publizistik sozusagen verdient und mit Lesereisen und so. Also wir haben uns dann alle miteinander geeinigt, dass ich so eine Art Journalistin bin. Das ging dann so. Und das war aber auch wirklich nur, um die Frage abgehackt zu haben. Ansonsten interessiert es nicht. Und das ist halt gerade das Geniale für mich, weil auf dem Land, bei uns zumindest, ist es wichtig, wie ist man drauf, wie geht man miteinander um. ist man quengelig, nervt man oder ist man hilfsbereit, offen und lustig? Also wirklich so, wie bewältigt man Alltagssituationen, auch einen Konflikt oder so, wie geht man damit um? Und auf die Weise entscheidet sich, ob man klarkommt oder nicht und wer man ist. Und was überhaupt weder hilft noch hindert, ist die Frage, was man sonst so macht. Ob ich arbeitslos bin und Hartz IV beziehe oder total toll, super prominent Schriftsteller und auf irgendeiner Talkshow-Couch sitze, interessiert überhaupt nicht, wenn der Keller überschwemmt ist und man braucht eine Pumpe. Ja. Also das ist wirklich so eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Das habe ich als eine sehr, sehr große Befreiung empfunden.
Ist denn das ein Ort in, oder ein Dorf, in das Sie gezogen sind, von lauter Zugezogenen oder von Einheimischen? Oder ist es eine ganz gute Mischung?
Es ist sehr stark durchmischt. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent sind zugezogen, zumal dieses Zugezogen auch immer so eine Sache ist. Es gibt Zuzug aus anderen Dörfern, ja. Also wenig Zuzug oder nicht so viel gibt es jetzt aus Berlin. Das sind vielleicht so 7 Haushalte oder so. Mhm. Wirklich sehr durchmischt und es gibt sehr viele Sorten von Berufen. Es gibt sehr verschiedene sexuelle Orientierungen. Es gibt all das in des Lebens kompletter Prallheit und Fülle. Die verrücktesten Dinge, sehr viel Exzentrik, die man eben einfach auf dem Dorf auch sieht und die toleriert wird. Anders als in der Stadt, ist so mein Gefühl.
Also das ist ja lustig. Ich meine, sagen wir mal, also vor 25 Jahren oder was hätte man es auf jeden Fall umgekehrt gesagt.
Aber es ist vielleicht ein Vorteil. Oder ist es regionenabhängig? Ich meine, das ist jetzt auch nur ein Vorteil. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auf einem Dorf in Baden-Württemberg, wo man halt sofort an die Kehrwoche und an die gehakte Einfahrt und soziale Kontrolle irgendwie denkt, ob das da tatsächlich auch so ist. Bei uns ist es wirklich so, dass es so eine ungeschriebene Regel gibt, die im Grunde lautet, solange du deinen Nachbarn nicht auf die Nerven gehst, egal womit, ist es erstmal in Ordnung, was du machst, wie du aussiehst, was du anhast, wie viel Geld du hast und so weiter. Also man verurteilt sich nicht gegenseitig dafür, mit wem man zusammenlebt, wie man seine Freizeit verbringt oder was für einen Beruf man hat.
Und Sie haben jetzt mit dem überschwemmten Keller schon die gemeinsamen Probleme angesprochen. Also wie oft fährt der Schulbus oder gibt es hier überhaupt noch einen Arzt oder einen Laden oder sowas? Das sind ja gemeinsame
desolat.
Probleme.
Das ist völlig desolat. Aber auch schon immer gewesen und führt eigentlich auch gar nicht jetzt zu so einer Art politischer Unzufriedenheit, obwohl es dafür Grund gäbe, sondern eben eher zu etwas, was da auch schon seit Jahrzehnten ja der Fall ist, nämlich, dass man die Probleme halt unter sich löst. Ne? Also, dass man halt über Nachbarschaftshilfe oder wie man es nennen soll, alles auffängt, was staatlich eben nicht vorgesorgt wird.
So, und ist das jetzt eigentlich gut? Weil Sie sind ja nun auch noch in die SPD eingetreten vor ein paar Jahren. Sie sind also politisch sowieso, also Sie schreiben immer wieder auch politisch, melden sich immer wieder politisch. Sie diskutieren politisch, auch mit den Nachbarn übrigens. Diskutieren Sie?
Nee.
Nein?
Politik spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, extra nicht, weil man ihr aus dem Weg geht oder weil man...
Also das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob die Leute mir sozusagen mit dem Thema aus dem Weg gehen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also morgens, ich bringe jetzt halt immer meinen kleinen Sohn zur Bushaltestelle, da treffen sich dann halt immer so, das ist so der soziale Talk des Tages irgendwie, wenn die ganzen Eltern, die ganzen Kinder dann da stehen. Da wird vielleicht mal kurz so ventiliert, was am Abend davor in den Nachrichten war, wenn es irgendwie was Beeindruckendes, Größeres war. Aber man stellt sich jetzt nicht hin und redet eine Stunde drüber. Also das, was halt so immer wieder durchschwingt und ich kann es wirklich verstehen, ist, dass die Leute halt einfach sagen, naja, hier kümmert sich ja eh keiner drum. Ja? Also warum soll ich mich dann dafür interessieren, was die machen? Das ist halt so. Und da kann man nicht lang drüber reden. Da kann man halt 10 Minuten fluchen und dann ist es halt wieder
aber
gut.
Dass Sie das jetzt mal so theoretisch verstehen, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber Sie sind doch ganz anders. Also Sie
würden doch... Ich mache ja auch was. Klar, also ich versuche ja auch immer mal wieder was zu machen, auch kommunal. Klar, ich versuche was und will auch in Zukunft dann noch viel aktiver werden und versuchen wirklich die Bedingungen zu bessern. Aber es ist ja nicht nur unser Dorf, ja. Also es ist ja ein flächendeckendes Problem. Diese Kommunalpolitik in Ostdeutschland ist ja im Westen zum Teil auch schon schlimm, aber hier in Ostdeutschland, es ist kein Geld da und null Infrastruktur. Und ich stehe wirklich immer davor und denke, wir sind ein Industriestaat, Exportweltmeister, eines der reichsten Länder der Welt. Und ihr erzählt mir jetzt wirklich, wir haben kein Geld für einen Schulbus. Wir haben keine Ärzte hier, wir haben die basalste Daseinsvorsorge nicht. Und dann sitzen da irgendwelche Leute irgendwo rum und sagen, ja, was sind denn die Themen des 21. Jahrhunderts? Ja, was hat denn die Politik noch für Aufgaben und so? Also ehrlich gesagt, ich meine, jetzt ist ja gerade Wahlkampf und jetzt, finde ich, merkt man, dass es auch so ein bisschen losgeht, dass ein Bewusstsein sich mal einstellt. Ja, jetzt sehe ich auch mal ein Plakat, wo irgendwie draufsteht, ich glaube, es ist jetzt die Linke, Schmerzen kennen keine langen Wege. Das soll übersetzt heißen,
Ärzte müssen hier.
Wir brauchen ja. Arzt, mhm. hallo. Ja. Das Problem existiert aber seit 20 Jahren. Also da muss man wirklich ran, da muss man regulieren, da kann man nicht irgendwie Anreize setzen. Das muss man verpflichtend machen.
In Brandenburg wird jetzt Ende Mai sind Kommunalwahlen und im September sind Landtagswahlen. Dazwischen eben oder da, am gleichen Termin wie die Kommunalwahlen eben auch Europawahlen. Mhm. Haben Sie Angst vor den Wahlergebnissen?
Also im September, Angst ist schon wieder das falsche Wort. Ich bin sozusagen schon fertig mit Angst haben. Ich bin schon dabei, das Ergebnis aufzuarbeiten von September.
Aber dann müsst ihr doch vielleicht gerade mit Ihren Nachbarn reden.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich mir, meinem Dorf und der Welt gut tun würde, wenn ich da jetzt von Haustür zu Haustür laufen würde und bei 300 Seelen sagen würde, und ihr 300 Leute, wählt jetzt aber bitte mal die Partei, die ich gut finde. Weil das ist nicht das Thema. Wir haben hier ein ganz anderes Problem als das Dorf, in dem ich lebe. Ja. Und dieses Problem wird uns im September richtig ins Gesicht springen. Also da bin ich mir leider ganz schön sicher.
Die Schriftstellerin Julie C. ist seit wenigen Monaten Verfassungsrichterin in Brandenburg. Also ganz unengagiert natürlich eben nicht. Das hätten Sie auch wahrscheinlich ablehnen können, das Amt, oder?
Nee, hätte ich nicht. Also das kann man jetzt im Radio nicht sehen, aber in dem Moment, wo Sie das gesagt haben, verwandelt sich mein Gesicht sofort in ein strahlendes Lächeln. Also ich bin so froh und glücklich, dass ich diesen Job gekriegt habe. Also nö, das konnte ich nicht ablehnen. Also da habe ich sozusagen mein Leben lang ja drauf gewartet. Also für mich war es jetzt wirklich die Erfüllung eines lang vermissten Teil meines Lebens. Also ich wollte ja eigentlich Richterin werden. Hey, jetzt bin ich's.
Also so wichtig ist Jura dann doch über die ganze Zeit gewesen. Was fasziniert so?
Also das sind zwei Seiten. Zum einen habe ich wirklich im Laufe meiner sehr langen Ausbildung tatsächlich angefangen, mich dafür richtig zu interessieren.
Also am Anfang war das gar nicht so.
Nö. Also ich glaube, wer das Gegenteil behauptet, lügt. Die ersten Jahre Jurastudium sind wirklich eher dröge und die Examina sind wahnsinnig anstrengend. Also da muss man halt so einen sportlichen Ehrgeiz entwickeln. Also da vom ersten Semester an mit einem echten Interesse stelle ich mir schwierig vor. Also das kam bei mir später dann auch mit der Promotion und so, wo man sich dann so ein bisschen vertieft eben auch mit solchen Fragen auseinandersetzen kann. Und gerade dieses Verfassungsrechtliche, so diese auch fast schon ins Philosophische reinragenden Moralfragen und so weiter, das interessiert mich halt total. Also weil das ist ja für unsere Gesellschaft auch so zentral. Ne? Was sind unsere Werte? Wie werden die rechtlich umgesetzt? Wie kann man die dann in solchen Alltagskonflikten auch tatsächlich zur Geltung bringen? Was ist der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit? Also das sind ja alles total spannende Fragen. Und ich wollte das machen, durchaus echt wirklich richtig als Beruf, ist dann anders gekommen. Und das Zweite ist eben, da hatten wir vorhin schon drüber geredet, dass ich mich eben mit der Schriftstellerei als Beruf nie so anfreunden konnte. Also bevor ich Kinder hatte, hätte ich meine Lebensbeschreibung eigentlich eher gesagt, ich bin sozusagen arbeitslos mit Schreibauftrag. Jetzt würde ich sagen, ich bin schreibende Hausfrau und Mutter oder schreibende Pferdetante eben. Das trifft es einfach am besten, wenn man mal anguckt, wie viel Zeit ich am Tag mit was verbringe. Und jetzt habe ich eben diese Richterstelle noch bekommen und ich habe jetzt eigentlich
Das ist ein Ehrenamt, oder?
Und ist natürlich auch nicht so viel Arbeit jetzt wie eine Vollzeitstelle. Mhm. Aber trotzdem, das ist für mich jetzt das erste Mal, wo ich sagen kann, ich tue jetzt auch mal was. Ja? Also mal richtig was. Also außer Schreiben halt.
Sie haben es eben gerade gesagt, wie wichtig, also Verfassung, eben unsere Verfassung und die Wahrung unserer Verfassung ist Ihnen so wichtig. Und da können Sie in diesem Amt jetzt auch dafür arbeiten. Wir haben ja eben gerade über die anstehenden Wahlen und überhaupt über die politische oder gesellschaftliche Entwicklung gesprochen. Haben Sie da manchmal Sorge um unsere Verfassung?
Nö, um die Verfassung habe ich überhaupt keine Sorge.
Ja, es wird ja zum Teil dran überlegt, ob man nicht bestimmte Dinge verändern kann, muss.
Es könnte zu Situationen kommen, wo das wirklich tatsächlich ein virulentes Problem ist. Momentan ist mein Eindruck allen politischen Entwicklungen zum Trotze, aber unser System ist super gut aufgestellt verfassungsrechtlich. Wir haben ein tolles Rechtssystem und dieses Land funktioniert, also vielleicht nicht besser als jedes andere, aber besser als die meisten anderen. Das kapiert nur leider niemand oder die Leute haben es irgendwie vergessen oder sie finden es selbstverständlich. In Wahrheit ist es Wahnsinn, wie toll unser Rechtssystem funktioniert und wie viel Arbeit und aber auch Leidenschaft und Herzblut da wirklich auch von den Leuten, die das tagtäglich betreiben, drinsteckt. Das wird leider verkannt. Umso wichtiger, sich da halt einzubringen. Also so sehe ich es jedenfalls.
Sie haben, das war ich glaube 2009 und 2013, haben Sie eigentlich so in Richtung bürgerliche Rechte und die sind in Gefahr, sich ja auch sehr stark engagiert. Zusammen mit Ilja Trojanow haben Sie Aufrufe verfasst und dann so einen internationalen Schriftsteller-Aufruf auch gestartet oder mitgestartet. Da ging es um eben eben die Herausforderung, Digitalisierung, Datenklau, ja. Überwachung, Sicherheitswahn und eben unsere bürgerlichen Rechte. Ja. Und dann haben Sie ja zwischendurch mal gesagt, meine Themen interessieren irgendwie die Leute nicht mehr. Das ist ja auch, da sind Sie auch enttäuscht, oder?
Ja, also in gewisser Weise schon, weil jetzt seit spätestens 2015, seit das in Deutschland durch die Flüchtlingskrise so katalysiert wurde, gibt es halt eigentlich nur noch ein Thema, was die Geschicke der Politik bestimmt und wo halt nolens volens auch irgendwie alle mitmachen. Ja? Mhm. Also es ist jetzt ja gerade seit ein paar Monaten, habe ich das Gefühl, schafft es die Politik endlich mal, sich auch wieder anderen Fragen zuzuwenden. Aber wir waren jetzt jahrelang davon besetzt, uns zu positionieren und überlegen, und was passiert jetzt und wären wir jetzt alle ganz schlimm rechts oder doch nicht. Also das ist für Deutschland natürlich auch nochmal ein anderes Thema als für andere Länder. Wir waren wirklich richtig besessen davon und da sind alle anderen Fragen so unter den Tisch gefallen, doch sehr stark. Und die Digitalisierung war ja noch nie unser thematisches Lieblingskind, ja, abstrakt, kompliziert, versteht auch keiner und so brauchen wir das, uns damit zu befassen. Das war immer schwer, das so ein bisschen voranzubringen. Und naja, das ist jetzt einfach erstmal, da war jetzt erstmal Ruhe. Im Hintergrund hingegen, muss man sagen, hat sich da schon viel getan. Also die EU hat da ja wirklich ein paar ganz gute Bewegungen gemacht Richtung mehr Datenschutz, mehr Schutz von Bürgerrechten und so weiter. Und auch jetzt gerade in den letzten Monaten gibt es immer wieder Vorstöße zu sagen, Internetkonzerne müssen an die Leine gelegt werden. Das kann kein rechtsfreier Raum sein. Wir müssen es besteuern. Wir brauchen für die Bürger die Möglichkeit, über die eigenen Daten zu entscheiden. Also da passiert schon was. Das ist nur medial halt petit.
Naja, und in der Aufmerksamkeit der Menschen auch vielleicht ein bisschen immer klein geraten. Genauso wie so für selbstverständlich genommen wird, dass wir in einer Demokratie leben und dazu aber eben Kompromisse notwendig sind. Da sehen wir ja auch immer, dass das uns eigentlich immer allen immer schwerer fällt. Sie diskutieren ja auch ständig in irgendwelchen Talkshows genau darüber.
Ich versuche zumindest immer wieder den Leuten klarzumachen, dass Demokratie letztlich halt nicht bedeutet, dass ich das kriege, was ich will. Ja? Und das fällt den Leuten immer schwerer. Also die messen wirklich den Erfolg von Politik und von Demokratie daran, ob sie ihre persönlichen Wünsche verwirklicht kriegen. Und den Anspruch zu sagen, ja, pass mal auf, du sollst dich einbringen. Du bist nicht hier der Konsument von Demokratie und Politik, sondern das ist ein Angebot, was zu tun. Der Zusammenhang ist ein bisschen schwierig.
Als übrigens Ihre Dorfmitbewohner unter Leuten vielleicht gelesen haben oder auch nicht gelesen, haben die Sie eigentlich wiedererkannt? Weil genau solche Themen werden ja die ganze Zeit auch in dem Buch verhandelt, die auch im Dorf verhandelt werden.
Also ich glaube, viel gelesen im Sinne von, ich lese das von ersten bis zur letzten Seite, wurde es jetzt so nicht. Man muss ja auch sich klar machen, dass es jetzt halt nicht für jeden Menschen völlig normal ist, ein 750 Seiten starkes Buch zu lesen. Also so aus dem Dorf direkt habe ich da gar nicht so viel Feedback gekriegt, aber ich kriege halt unheimlich viel Feedback von Leuten, die irgendwo auf irgendwelchen Dörfern leben und das Buch gelesen haben und die mir dann einen Leserbrief schreiben und sagen, ja, das ist alles haargenau so wie bei uns, weshalb ich inzwischen mir auch ziemlich sicher bin, dass ich da nicht sozusagen über ein Brandenburger Phänomen schreibe, sondern das ist was flächendeckend auch Dörfer in völlig anderen Regionen Deutschlands, vielleicht sogar europaweit betrifft. Also diese ganzen Themen, wie dieser Unterschied zwischen Stadt und Land, dieses völlige Nebeneinander her existieren von so Parallelwelten und naja, also worum es da halt so geht.
Unter Leuten, Sie hatten es eben, Juli C., schon erwähnt, unter Leuten läuft auf dem Theater, gerade aktuell in Berlin, wird verfilmt von Matti Geschonek. Können Sie eigentlich mit so notwendigen Kürzungen, Streichungen, Vereinfachungen in Ihrem 750-Seiten-Werk umgehen oder mögen Sie es gar nicht weggeben?
Doch, das kann ich total gut. Also für mich ist der größte Bruch wirklich, es überhaupt an einen Leser zu übergeben. Wenn ich da mal drüber weg bin, dann ist sozusagen wenigstens der Lohn für die Schmerzen, die ich in dem Moment habe, dass ich relativ gelassen gegenüber dem Weg bin, den das Buch dann geht. Also sei es eine Übersetzung, sei es eine Theaterfassung, sei es ein Film. Ich bin dann nicht mehr der Autor, sondern ich bin dann selber auch Rezipient.
Weil ich dachte, also gerade bei so einem Werk, da kam es Ihnen ja darauf an, jetzt nicht nur Stereotype abzubilden, sondern das Gegenteil. Klar. Aber die Gefahr ist ja bei Verkürzungen und Vereinfachungen dann doch auch gegeben.
Ja, Gefahren gibt es immer, aber die Leute, die sich damit befassen, sind ja nicht doof. Also das sind ja tolle Leute. So ein Matti Geschonek, ja, also der ist ja in seinem Fach mindestens genauso gut wie ich in meinem. Da kann ich mich ja daneben setzen und sagen, wie spannend, ja, mal gucken. Also ich habe da ja totales Zutrauen auch in die Kompetenz von irgendwelchen Theatermachern. Denen geht es ja nicht nur darum, das kürzer zu machen, sondern die wollen ja damit auch was bewegen. Genau, ob es dann funktioniert oder nicht oder ob es mir dann gefällt oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Aber die ist auch nicht so wichtig, diese Frage.
Ist es eigentlich so,
wie überall diskutiert wird, dass wir uns in unserer Gesellschaft zu wenig zuhören, zu wenig miteinander reden?
Zuhören. Reden tun wir schon. Also ich glaube wirklich, jetzt sind wir auch wieder so ein bisschen am Anfang zum Thema, was kann man von Pferden lernen, wohin wir vielleicht wieder zurück könnten oder was wir uns auch erstmalig erarbeiten könnten, wären wirklich so ein urteilsfreies Aufeinanderzugehen. Also einfach erstmal, egal ob es der eigene Mann ist oder ein Fremder auf der Straße, zu gucken, was kommt denn in diesem Moment auf mich zu, ohne schon in seinem Kopf vorgefertigt zu haben, worum geht's hier, was passiert als nächstes und wie verhalte ich mich dazu.
Also quasi ein Aufruf hier am Ende unseres Gespräches mit der Schriftstellerin und Pferdetante Julie C. Dankeschön fürs Kommen.
Sehr gerne, danke.